S.O.S.
Was willst du?
Süßes oder Saurier. S.O.S. Hurra! S.O.S. Süßes oder Saurier. S.O.S. Süßes oder Saurier. Hurra!
Ein Podcast über alles, was krabbelt,
stampft,
blubbert
und fliegt.
Wir haben Süßes
und wir haben Saurier.
Heute mit
Hühnern, die im Zickzack rennen und mit dem Kopf wackeln,
Füchse, die Katzen das Futter mopsen
und Pythons, die durch die Gegend starren.
Heute wieder mit der Frage, wie viel stimmt über Tiere in Filmen und Märchen? Oh, Jule. Es ist so schön, dass wir bei deinem Kumpel Reik an der Ostsee im Bauwagen schlafen dürfen. So gemütlich. Und morgens direkt ein zwitschernder Garten und der rasende Roland im Ohr.
Ich lieb's ja, wie die alte Dampflok riecht. Ich sag's euch, Kids unter den Kopfhörern und vom Radio, die Insel Rügen und die Ostsee, beste Plätze.
Und Gina, Billy und Roxy, die drei Schnüffelnasen, haben auch eine gute Zeit mit Reiks Hund Lotta. Die flitzen hier von früh bis spät durch den Garten. So toll.
Naja, außer guck mal da drüben Roxy. Der beobachtet schon wieder die Hühner, der alte Jagdhund. Psst, aber keine Sorge, Kids. Roxy weiß, dass er
nur gucken, nicht anfassen darf.
Apropos Hühner. Was ist eigentlich mit Fräulein Hinkebein passiert?
Weil sie hinkt? Das war der alte Hahn. Der hat sie gemobbt und verletzt. Übler Zeitgenosse. Jetzt ist ihr Bein kaputt. Aber sie ist dennoch ein Happy Chicken und darf ja einfach weiter rumpicken.
Ava aus Leipzig hatte auch noch eine Frage.
Warum sagt man verrücktes Huhn?
Ich glaube, sie ist wie Hey Hey aus Vajana. Wie sie jedes Mal über das Grundstück rennt. So zack, 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 zack. Und dann gackert sie los, als hätte sie gerade einen geheimen Plan ausgeheckt.
Ja, stimmt. Fehlt nur noch, dass sie gleich das Herz von Tefiti verschluckt.
Eben. Ich hab's. Wir fragen einfach Tierärztin Elli vom Museum für Naturkunde Berlin.
Oh ja, denn wir haben noch mehr Fragen von euch zu Tieren in Film und Märchen bekommen und ob die Geschichten über die Tiere da so stimmen.
Komm, wir packen alle vier Hunde ein und gehen mit denen Gassi im Wald und rufen dabei einfach Elli an. Dann kann sie uns helfen. Sag mal, wenn jetzt hier im Wald ein Fuchs kommt, was machen Billy, Gina und Roxy eigentlich?
Na, abgehen wie die Luzi. Also, kurz anbellen, so ein tiefes Wuff an der Leine und...
Du meinst, uns warnen? Achtung, da ist so ein rotes Flauscheteil. Hund, Katze, wer weiß das schon? Ach so, ein Fuchs.
Ja, so ungefähr. Und dann ist wieder gut. Ohne Leine würden sie natürlich hinterherflitzen. Gina zum Beispiel ist super neugierig und will jedes Tier kennenlernen. Roxy, obwohl er aus dem Tierheim ist, ist ein rein rassiger Jagdhund. Damit es keinen Stress im Wald gibt, zum Beispiel indem sie Wildschweinmamas mit Frischlingen aufscheuchen oder ein kleines Rehkitz jagen, kommen sie an die Leine.
Weil Selma, 5 Jahre aus dem Wedding in Berlin, hat sich gefragt,
wenn Füchse und Hunde wie Cap und Kappa wirklich Freunde sein?
Oh, da hat der Papa aber einen echten Disney-Klassiker ausgepackt. Cap und Kappa, der kleine Fuchs und der Jagdhund. Das ist so eine tolle Freundschaftsgeschichte. Ich habe so geweint damals, denn die beiden lernen sich als Welpen kennen, werden Freunde, haben einen tollen Sommer und dann wird Kappa aber zum Jagdhund ausgebildet und Cap wird theoretisch seine Beute. Und die Frage ist, bleiben sie Freunde oder fressen sie sich?
Und in echt? Besties oder Beef zwischen Fuchs und Hund? Was sagst du, Elli?
Hunde und Füchse gehören zu den Hundeartigen im Tierreich. Ihre Körpersprache ist also nicht so unähnlich.
Das haben wir in unserer letzten Folge über Symbiosen, also ganz, ganz, ganz enge Freundschaften zwischen Tieren, Pflanzen und anderen Organismen schon gelernt. Die mit ähnlicher Körpersprache und Power unterm Hintern verstehen sich grundsätzlich erstmal eher.
Wenn sie sich aber im Wald oder in der Stadt begegnen, dann interessieren sie sich nicht unbedingt füreinander.
Außer du hast einen Hund mit richtig dollem Jagdtrieb. Und jetzt kommt's, sagt Tierärztin Elli. Es kann doch eine Freundschaft entstehen.
Sind sie aber noch jung und neugierig, wie bei Cap und Kappa, kann das mit der Freundschaft durchaus klappen. Wichtig ist, dass sie zusammen aufwachsen und sich so näher kennenlernen können. Denn so verstehen sie sich dann im wahrsten Sinne des Wortes noch besser.
Ah, Deshalb klappt das auch mit Hunden und Katzen, dass die zusammenleben. Oder Katzen und Hühnern. Wenn die alle miteinander groß werden, werden sie von möglicher Beute zu Freunden?
Also Kapp und Kappa wären in der Realität wahrscheinlich eher Hi und Tschüss.
Außer sie wären beide Babys. Dann vielleicht, willst du mein Freund sein? Ja!
Bleiben wir bei Füchsen. Simon, 11 Jahre aus Weihausen, fragt sich,
ist der Fuchs wirklich so gemein und schlau wie in den Geschichten und Filmen?
Ah, er meint bestimmt sowas wie hier.
Fuchs, du hast die Gans gestohlen, gib sie wieder her.
Genau, oder auch das Märchen Reinecke Fuchs.
Sehr gute Frage, Simon. Füchse werden oft als schlau dargestellt, aber auch immer ein bisschen diebisch. Tierärztin Elli, bitte übernehmen Sie.
Füchse sind wirklich sehr kluge Tiere. Das liegt auch daran, dass sie eng miteinander aufwachsen und voneinander lernen. Außerdem spielen sie viel und sind besonders neugierig. Und Spielen und Neugierde sind besonders wichtig, um Neues zu lernen.
Deswegen wissen sie auch, wie sie in der Stadt gut überleben und plündern nachts gern mal Mülltonnen.
Weil sie Allesfresser sind, können sich Füchse auch an Orten mit unterschiedlicher Nahrung anpassen und dort gut überleben.
Oder klauen Schuhe, vor allem Fuchswelpen machen das, weil die für die so lecker nach Käse schnuppern.
Füchse sind übrigens scharfe Beobachter. So wissen Stadtfüchse genau, wann und wo die Menschen ihren Freigängerkatzen draußen Futter hinstellen. So machen die schlauen Tiere dann ihre Runde und fressen das Katzenfutter einfach selbst auf und geben ihr Wissen dann an ihre Freunde und Familie weiter. Ziemlich schlau, oder?
Boah, so, so cool. Clever sind die.
Also halten wir fest, ja, Füchse sind super clever und versuchen, wie jedes Tier, zu überleben. Also holen sie sich, wenn sie können, weil sie zum Beispiel nicht ausreichend geschützt sind, mal ein Huhn oder eine Gans. Aber zu Katzenfutter und Mülltonne sagen auch sie nicht nein.
Wenn ihr mal einen Zeichentrickfilm gucken wollt, wo der Fuchs nicht gemein ist, sondern ein sehr sozialer Schlaufuchs, Robin Hood von Disney. Da ist der Held der Geschichte Robin ein Fuchs, der den König und andere Reiche bestiehlt, um es den Armen zu geben.
Klauen ist natürlich nicht okay, aber sich um Menschen kümmern und sorgen, die ärmer sind als man selbst, super toll.
Aber wir waren doch gerade bei Hühnern. Was ist denn jetzt mit Avas Frage und hey, hey, dessen Augen bei Vajana genauso wie sein Kopf immer umherschnipsen und der so ein bisschen wild und zerzaust als Huhn durch die Gegend rennt?
Habt ihr das schon mal beobachtet? Wenn Hühner umherlaufen und die Gegend beäugen, zucken sie bei jedem Schritt mit ihren Köpfen. Das wird im Film etwas übertrieben und sieht da ziemlich komisch aus.
Ja!
Doch, diese verrückte Bewegung ist überlebenswichtig für Hühner.
Oha! Und ich sage, das sieht komisch aus. Sorry, Hühners. Es tut mir leid.
Weil ihnen stärkere Augenmuskeln fehlen, können sie ihre Augen nur zusammen mit dem Kopf bewegen, müssen den immer mitdrehen, wenn sie in eine neue Richtung schauen wollen. Wenn ein Huhn also vorwärts läuft, streckt es zunächst den Kopf vor, hält ihn in dieser Position fest, bevor dann der restliche Körper nachrückt. In der Zwischenzeit können die Augen in Ruhe die Umgebung nach Fressfeinden absuchen. Wenn der Körper dann auch da ist, können Kopf und Hals wieder ein Stück weiter nach vorne gehen und so weiter.
Das ist ja super spannend. Da darf ich mir mal wieder hinters Schweineohr schreiben. Alles und jeder darf so sein und aussehen, wie er, sie oder es will. Ohne, dass ich sage, das ist aber komisch oder verrückt. Es ist, wie es ist und hat einen Sinn oder Grund.
Und das ist völlig okay.
Für uns eine verrückte Bewegung irgendwie. Aber nur so können die Tiere ihre Umgebung unverwackelt wahrnehmen. Hühner sind außerdem Fluchttiere. Wenn sie ein Raubvogel oder Mensch erschrickt, rennen sie mitunter wild gackernd und schreiend durch die Gegend. Dann sieht das schon manchmal etwas verrückt aus.
Also übertreibt der Film die Wirklichkeit.
Um entspannt und gesund zu leben, brauchen Hühner Abwechslung. Zum Beispiel etwas zum Spielen im Gehege, mit dem sie sich beschäftigen können. Nur Langeweile auf einem Schiff, da pickt der Hahn schon mal das Tefiti-Herz auf.
Hey Hey ist also kein Clown, sondern ein gelangweiltes, richtiges Hochleistungssicherheitshuhn. Ha!
Was mich ja immer wieder wundert, in Zoomania leben Hasen, Löwen, Faultiere und Co. friedlich nebeneinander. Keine Angst, kein Gebrüll und keiner wird gefressen. Alle so
Namaste!
Oskar, 6 Jahre aus Braunschweig, hat auch schon einige Zeichentrickfilme und computeranimierte Filme geguckt und sich deshalb gefragt,
können Raubtiere und Beutetiere zusammenleben? Oder fressen sie sich gegenseitig irgendwann auf?
Unter unseren Haustieren gibt es viele Beispiele dafür, dass Raub- und Beutetiere friedlich nebeneinander leben, ohne sich etwas anzutun.
Stimmt, Katze und Huhn zum Beispiel. Elli, hast du noch mehr?
Der Hütehund passt nachts alleine auf seine Schafe auf. Oder ein Wellensittich lebt mit einer Katze in einer Wohnung, sitzt manchmal sogar auf ihrem Kopf und knabbert ihr liebevoll am Ohr.
Aber wieso geht das?
Bei uns zu Hause hat das Raubtier auch nicht unbedingt einen Grund, die Beute zu fressen. Denn wir füttern ja unsere Lieblinge und achten darauf, dass sie sich wohlfühlen. Aber auch in der Natur leben Jäger und ihre Beute die meiste Zeit nebeneinander her, ohne dass etwas passiert. Das sieht man zum Beispiel in der Savanne, wenn Zebraherden in der Nähe von entspannten Löwinnen vorbeiziehen oder Gnus kommen vorsichtig an ein Wasserloch, wo auch der Gepard trinkt. Zumindest, solange die Raubtiere satt sind.
Aber es kann auch anders sein. Na klar.
Sie jagen dann, wenn sie Nahrung für sich oder ihren Nachwuchs brauchen. Friedlich im Sinne von keine Kriege führen, sind sogar die allermeisten Tiere. Leider gilt das nicht für manche Menschen und auch bei Schimpansen gibt es Gruppen, die sich gegenseitig bekriegen.
Naja, bei Menschen wundert mich leider gar nichts mehr.
Manchmal erzählen Filme aber auch zeitmäßig ein bisschen Quatsch über die Tierwelt. Kennt ihr Ice Age, wo die Geschichte vom verstoßenen Faultier Sid und dem Mammut Manny erzählt wird und wo Scratch, das Säbelzahneichhörnchen, was es damals niemals gegeben hat, wegen einer Eiche eine riesige Eisfläche zum Auseinanderknacken bringt?
Oh ja!
Eine kleine unterhaltsame Quatschigkeit ist das. Denn Mammuts und Faultiere haben niemals gleichzeitig diesen Planeten Erde bewohnt. Und wie gesagt, ein Säbelzahneichhörnchen gab's nicht.
Aber Säbelzahntiger gab es schon.
Okay, ja. Weiter im Filmtext. Nächster Kandidat, ein faszinierendes Tier, der Wolf.
Oh, der hat ja einen richtig, richtig schlechten Ruf bekommen. Rotkäppchen und der Wolf, die drei kleinen Schweine, die sieben Geißlein und alle so. Hilfe, der Wolf!
Dabei haben wir in unserer Wolfsfolge schon gelernt, die meisten Wölfe haben mehr Angst vor uns, als wir vor ihnen.
Wir hören mal kurz rein, was wir da mit den beiden Biologen Corbinian und Fred besprochen haben.
Sind Wölfe wirklich so böse wie im Märchen?
Ich glaube, Johanna ist ein Wolfsgirl genauso wie ich. Schon die zweite gute Frage von ihr. Ich glaube, Märchen erzählen Quatsch. Was sagst du, Corby?
Kein Tier ist böse. Die wollen alle, auch der Wolf, nur fressen und ihre Jungtiere aufziehen. Aber über die Jahrhunderte hat sich im Kopf des Menschen das Bild des bösen, bösen, hinterhältigen, blutrünstigen, menschenfressenden Wolfs gebildet. Schuld daran sind zum Beispiel auch die Märchen der Gebrüder Grimm. Rotkäppchen und der böse Wolf oder der Wolf und die sieben Geißlein. Immer ist er ein übler Zeitgenosse, der Kinder oder die süßen Tiere frisst.
Aber woher kommt das?
Der Wolf ist schon vor langer, langer Zeit zum Konkurrenten des Menschen geworden, weil er früher schon die gleichen großen Tiere gejagt hat wie der Mensch. Und weil er eben auch früher schon Nutztiere wie Schafe vom Menschen gefressen hat. Und gerade früher konnte das für die Menschen ein Problem werden, wenn er die Schafe oder Ziegen getötet hat. Da waren ja alle noch Selbstversorger und haben oft nur vom Fleisch ihrer eigenen Tiere gelebt und konnten eben nicht in den Supermarkt und Fleisch und Co. kaufen.
So ein Schaf ist eine leichte Beute für einen Wolf, wenn die auf einem Haufen eingesperrt wo stehen.
Genauso dachte der sich das früher auch schon. Aber wie gesagt, das macht er ja nicht aus böser Absicht. Aber so ist eben das Bild entstanden.
Dem Wolf ist all das aber egal. Denn wie alle Tiere versucht er einfach nur, in seiner Umwelt zu überleben und kennt weder Gut noch Böse.
Halten wir fest, Wölfe in Filmen und Märchen? Fake News seit dem Mittelalter.
Wollt ihr noch mehr zu Wölfen wissen? Wie zum Beispiel, warum sie nachtaktiv sind und ob sie wirklich den Mond anheulen? Dann hört unsere Folge Waldausflug Teil 3 – Wölfe.
Apropos gefährlich, Jule, erinnerst du dich an K. aus dem Dschungelbuch?
Ui, auch ein echter Zeichentrickklassiker. K., die Schlange mit dem Hypnoblick, die Mowgli hypnotisiert? Total gruselig.
Aber kann das wirklich sein? Das geht doch nur, wenn man eine Hypnoseausbildung in Hogwarts macht. Oder, Ellie?
Wenn ein Python jagt, kriecht er fast lautlos an sein Opfer heran. Dann lauert er so lange, bis sich eine gute Gelegenheit ergibt, die Beute schnell zu packen und fest zu umwickeln. Pythons sind nämlich Würgeschlangen und übrigens nicht giftig.
Mehr zu Schlangen und welche giftig sind, welche nicht, findet ihr in unserer Folge Schlangen. Zurück zum Jagdverhalten von Pythons. Würgeschlangen. Elli, sag schon.
Beim Lauern starren sie das Beutetier an und blinzeln dabei kein einziges Mal. Das können sie nämlich nicht, weil sie gar keine Augenlider haben.
Aha, daher also der Blick. Sie starren ihre Beute in Grund und Boden.
Wenn das mögliche Opfer die Schlange entdeckt, erstarrt es manchmal komplett. Das liegt aber nicht daran, dass es von der Schlange hypnotisiert worden wäre, sondern es ist eine Art Schreckstarre. Und die ist super praktisch. Viele Schlangen sehen ihr Opfer nämlich erst dann am besten, wenn es sich bewegt.
Schlangen hassen diesen Trick.
Aber Pythons haben zusätzlich eine echte Superpower und können sogar versteckt in hohem Gras oder in der Dunkelheit jagen. Denn sie können Wärme spüren, mit Spezialsinnesorganen über ihren Lippen. Die nennt man Labialgruben. Und damit können sie warmblütige Vögel oder Säugetiere aufspüren, ohne selbst entdeckt zu werden.
Also keine Schlangenhypnose-Show?
Hypnotisieren können Pythons trotz des starren Blicks nicht. Und andere Schlangen übrigens auch nicht.
Heißt, K, also Pythons, werden als heimtückisch und gefährlich dargestellt, die alles und jeden hypnotisieren können. Dabei sind Pythons riesige Würgeschlangen, nicht gefährlicher als viele andere Tiere und erst recht keine Hypnosemeister.
Fehlt ja nur noch, dass K im Dschungelbuch eine Flöte rausholt.
Ich krieg jetzt schon Gänsehaut, wenn ich an die nächste Folge denke.
Es geht um Zecken. Warum hängen die eigentlich so gern an uns rum? Warum lieben die Hundeohren?
Ja.
Und wieso krabbeln die nie einfach so drauf los, sondern lauern uns im Gras auf, wie kleine Mini-Monster?
Und wer hat die erfunden? Die müssen doch irgendeinen Sinn haben. Ihr habt auch eine Frage zu allem, was sonst so krabbelt, stampft, blubbert oder fliegt, dann sendet meinem Kumpel Sparky von der Berliner Sparkasse und mir eine Sprachnachricht an 0176 921 36208.
Oder schickt uns eine E-Mail an sos@mfn.berlin. Wenn ihr mal eben eine Pause braucht, auch von Mama, Papa, Opa, Oma, Babysitter, macht ihnen den Podcast Beats and Bones an. Da erklären die Forscherinnen und Forscher vom Naturkundemuseum tolle Sachen für Erwachsene.
So, der rote Teppich wie bei einer Filmpremiere liegt. Gib uns deinen Witz.
Warum bekommt die Schlange nie einen Parkplatz? Weil sie immer im Zickzack fährt.
Was willst du?